Liebe Sportsfreunde, wir befinden uns bereits bei der 15. Adventskalenderfolge. Auch die heutige Folge ist eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. In dieser begrüße ich Céline Stettler. Sie betreibt die Sportart Unihockey, außerhalb der Schweiz auch als Floorball bekannt. Wie sie zu dieser Sportart kam, obwohl ihre Familie, wie sie sagt, Eishockey verrückt war und ist, erzählt sie in der Folge. Außerdem sprechen wir über den Begriff Professionalität im Unihockey. Céline nimmt uns mit in ihren Sportalltag und sagt auch, leben kann ich von der Sportart alleine nicht. Eine spannende und unterhaltsame Folge über eine Sportlerin, die eine Sportart mit Leidenschaft betreibt, die noch nicht im großen Rampenlicht steht, erwartet euch in der 15. Adventsfolge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Céline Stettler habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Céline, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Cool, bist du dabei in dem Podcast. Du bist Unihockey-Spielerin. Wie bist du zum Unihockey gekommen? Warum ausgerechnet Unihockey?
Danke vielmals auch. Also zuerst für die Einladung, ist natürlich mega cool. Zum Unihockey bin ich auch schon eine lustige Geschichte. Wenn ich das erzähle, und zwar habe ich recht eine Eishockey-Fanatiker-Familie. Haben alle etwas mit dem Eishockey zu tun gehabt und selber gespielt. Und ich hatte das eigentlich auch. Und es hat wie so ein bisschen geheißen, ja, es ist doch nicht für Modis. Und dann bin ich zuerst ins Eiskampf laufen gegangen, aber das hat mir dann auch nicht so gepasst. Und eines Tages habe ich mit der Schulkollegin einfach mitgenommen in sein Training, in sein Unihockey-Training. Und seitdem bin ich dabei, ja.
Mega cool. Also, sie haben es quasi, man hat dir eigentlich quasi gesagt, dort, dass Eishockey nicht für Frauen ist, oder wie? Für Mädchen ist. Oder was?
Nein, nicht direkt, aber vielleicht, dass es ein bisschen zu rauch ist und ja, dann war ich noch ein ganz junges Mädchen und ich glaube, dann war die Entwicklung von Frau Eishockey noch nicht so gewesen, wie es jetzt ist. Ich finde es mega cool. Ja, und mittlerweile ist es schon lustig, bei uns geht es so rauch zu und her, also von dem her. Aber ich denke, so als kleines Mädchen, der Papi, vielleicht denke ich, möchte endlich nicht, dass sie da die ganze Zeit verhauen wird.
Ich kann mir vorstellen, also ich kann wirklich ganz wenig bis leider Ahnung vom Unihockey kommen. Das Einzige, was ich fahren kann, aus der Schule raus sozusagen, wo ich gespielt habe, sonst nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ruppig zu und her geht, ab und zu im Unihockey.
Ja, und vor allem international, da merkt man schon recht einen Unterschied. Jetzt, aber auch schon eine Schweizer Liga zur schwedischen Liga, da darfst du ganz anders spielen. Und je nachdem, ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Verteidigerin und auch einen guten Körper voll in dem Sinn, also bin ich gemacht für das. Es ist natürlich auch cool, wenn du das nachher kannst nutzen. Also von dem Effekt schon.
Also muss man dann, sollte man eigentlich grösser sein? Oder was meinst du mit gutem Körperbau?
Ja, also ich weiß es nicht, aber jetzt geht als Verteidigerin, wenn du eine gute Größe hast und vielleicht nicht gerade, die der Wind umblasst, ist sicher von Vorteil, habe ich jetzt mal das Gefühl. Es gibt auch andere Positionen, wo es vielleicht andere Qualitäten braucht, aber ich bin jetzt momentan ja so, kann ich es glaube gut nutzen.
Was ist denn so das, was dich am Unihockey so fasziniert? Wo du sagst, das ist so das, was der Unterschied zu anderen Sportarten macht, zum Eishockey oder Handball oder Fußball? Was ist es?
Also grundsätzlich alles Ballsportarten finde ich sehr faszinierend. Also mache ich selber auch sehr gerne. Jetzt im Unihockey finde ich es wirklich so Dynamik, Kreativität. Es ist wirklich etwas zwischen schnell und jetzt geht im Mannen-Unihockey ist es oft fast ein bisschen zu schnell für die Leute, habe ich auch schon gehört. Von dem her ist das Frauen-Unihockey gerade top. Ist natürlich schon ein bisschen langsamer wie das Herren-Unihockey. Es ist schon nicht ein unmega grosses Feld. Also es geht wirklich rack zack von einer Seite zur anderen und der Ball ist schnell in den Lauf gelaufen. Also es ist schon sehr von Spektakel und Highlights geprägt. Ich sage jetzt mal, im Fußball gibt es ja viel weniger Highlights in einem Spiel. Es ist schnell mal in der Angriffszone und es passiert wieder etwas. Und eben, du kannst das Spiel recht schnell drehen. Also da gibt es ja, aber man sagt zum Beispiel, das beste Beispiel ist immer das Wunder von Neuenburg, wo man irgendwie, ich weiß es nicht, wie es genau stand ist, aber irgendwie es in 4 Minuten 6 gehen. Oder einfach so, ich habe so das Gefühl, sehr viele Geschichten kommen schon eher jetzt mal im Unihockey vor, wie vielleicht jetzt geht, ja, Eishockey oder Fußball. Bei anderen Sportarten möchte ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber wie schnell das es geht.
Bist du jetzt Profispielerin schon oder schon länger?
Die Frage ist, was definiert man als Profispielerin? Also leben davon kann ich nicht. Allein leben davon kann ich nicht. Aber ich habe eine gute Unterstützung von der Armee. Ich habe jetzt Spitzensport-RS gemacht. Ich habe dort 130 WK-Tage gemacht. Bekomme einen kleinen Lohn jetzt hier von diesem Club in Schweden. Aber eben von all dem allein lebt man nicht. Also man muss immer noch arbeiten. Und dort habe ich aber immer gesehen, es ist nicht zwingend schlecht. Also ich habe seit die 15 bis seit ich die Lehre angefangen habe, habe ich immer ein Berufsleben gehabt. Und werde ich mal aufhören mit Uni, okay, das ist ja sicher dann mal das Thema. Ja, kann ich gleich hoffentlich relativ normal weitermachen mit dem Berufsleben und starte nicht völlig bei Null. Aber ich glaube, jetzt gerade im Uni, okay, gibt es sehr, sehr wenige Leute, die können sagen können, sie sind Profi. Und das ist, ja, würde ich gerne mal mit denen reden und sie ganz anders machen.
Stört dich denn das, dass das Uni, okay, noch nicht so professionalisiert ist, dass man von dem leben kann oder im Vergleich zu anderen Sportarten?
Ja, aber stören bis zu einem Punkt. Ich probiere immer, wie so ein bisschen das Positive daran sehen, eben mit der Berufserfahrung. Mir stört einfach, wenn ich manchmal sehe, was wir für einen Aufwand betreiben und was wir machen und vielleicht andere Sportarten auch, wo eben die professionell sind, wo sie extrem viel Geld verdienen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man, ich möchte nicht, dass man im Uni-Okay Millionen verdient und ja, nicht mehr weiss, was man mit dem Geld darstellen will. Aber es wäre cool, wenn man sich nicht mehr Sorgen darüber machen muss, okay, was kann ich nebenbei noch arbeiten und was mache ich. Und dass man sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann. Ich glaube, das wäre schon mega cool, wenn ich ja, schon auf eine Art neidisch bin, vielleicht auf andere Sporttage. Aber mir ist schon bewusst, dass Nachfrage das definiert. Und solange das der Uni okay, einfach immer noch eher zu den breiten Sportarten oder Randsportarten gehört, ist das halt einfach so. Und ich glaube, wir müssen dort schauen, dass es einfach primär mal mehr Publikum hat und mehr Nachfrage, bevor das Ganze professionalisiert kann werden. Ich sehe aber auch in ganz vielen Vereinen und ich sehe so beim Verband, dass sie dran sind. Also, das ist halt etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Das braucht Zeit.
Ja, und ich meine, okay, kann ich mir jetzt vorstellen, ist jetzt noch nicht so lang der Sportart, wo der mediale Landschaft irgendwo wahrgenommen wird, oder? Also, wenn ich jetzt überlege, ich sehe vielleicht 2-3 Mal im Jahr, dass das Match im Schweizer Fernsehen übertragen wird, aber sonst ist es ja nicht olympisch noch, also nicht das Uni-Hockey, das ist dann Landhockey, ist ja, glaube ich, besonders ähnlich, aber besonders. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, wo sich der Sport noch entwickeln muss? Die Sport?
Ja, ich kann dir nicht genau sagen, was die Kriterien sind, für das er olympisch wird. Was ich gehört habe, ist einfach, dass oftmals momentan ist einfach noch das 4 Länder vor allem vor bei der Spitze mitspielen, jetzt gerade bei den Frauen. Und das ist einfach wie auch zu wenig attraktiv. Es gibt jetzt die World Games, das sind wie Alternativen dazu. Also, das sind wie die Olympischen Spiele für Sportarten, die eben nicht olympisch sind. Und das wird der Sommer sein in Chengdu, in China. Ich denke, das ist schon mega cool, dass das geht immerhin. Ja. Aber sonst, es ist einfach so. Aber ich glaube auch die Fernsehpräsenz kommt immer ein bisschen mehr. Sie zeigen Playoff-Spiele, sie zeigen die WM. Ich glaube, da haben sie auch relativ gute Rückmeldungen jeweils bekommen. Aber das muss natürlich wie selbstverständlich werden und vor allem auch die Häufigkeit muss mehr sein von dem Ganzen.
Gibt es denn, also ich glaube, der Sporttag lebt ja auch durch ihre Aushängeschilder, also egal, ob es jetzt Fußball oder Eishockey oder was auch immer ist, gibt es das im Uni-Hockey auch, dass es so die, soll ich sagen, die Mbappés, Ronaldos vom Uni-Hockey?
Ja, ich glaube, das gibt es auch. Aber es kommt jetzt darauf an, es wird wahrscheinlich vor allem in den 4 Ländern gibt es sehr grosse Persönlichkeiten, wo man erst so ein bisschen, wo wirklich Legenden sind. Es gibt auch Uni-Hockey Hall of Fame. Ja, also in der Schweiz ist ja sicher zum Beispiel Corinne Rüttimann, also gehört für mich absolut dort dazu. Also das ist ja ein Name, den man schon eigentlich kennt in der Schweiz vielleicht. Und wenn man jetzt nicht zwingend vom Uni-Hockey kommt, es ist sicher eine von den ganz, ganz Grossen, die jetzt eben aufgehört hat. Aber dass es wirklich global einen Namen macht, also jetzt zum Beispiel auf anderen Kontinenten, mit Mbappé oder so, das gibt es sicher noch nicht. Ich glaube, wenn man in dieser Bubble inne ist und vielleicht in Europa, ja, oder in der Schweiz weit gesehen, gibt es sicher Namen, wo man kennt, aber international gesehen sicher noch nicht.
Ist sie sozusagen dein Vorbild, kann man das sagen?
Sporty?
Mhm.
Ja, also ich finde es unglaublich, was sie geleistet hat und wie weit sie ist gekommen. Und ich glaube, sie war recht eine prägende Figur für das Uni-Hockey. Vorbildmässig habe ich mich immer so auf Verteidiger fokussiert. Ich bin recht lange mit deutschen Verteidigerin und das ist zum Beispiel jetzt gerade im Schweizer Uni-Hockey oder in der Schweizer Uni-Hockey-Szene ist Fran Plurina Marti gewesen. Ist absolut auch eine Legende. International habe ich auch zum Beispiel eine Finnin. Aber ja, also es ist einfach jemand, der immer hat aufgeschaut und zum Beispiel, wo ich wirklich nicht WM, meine erste WM und Florina ihre letzte WM, wo wir die zusammen gespielt haben, ist natürlich schon ein kleiner Traummoment gewesen, dass man auch mit so einem, ja, mit einem Vorbild darf auf dem Platz stehen sogar.
Ja, das kann man vorstellen, dass das sicher besonders war, damit mit ihr spielen und ja, und vielleicht auch von ihr etwas zu lernen, etwas mitzunehmen, oder? Also hat sie die Jungen dann auch ein bisschen etwas mitgegeben, den Jungen im Team hin dann? Also
ja, also, es war ja lange der Captain von der Schweizer Nationalmannschaft und ja, hat uns die Jungen auch gezogen. Es hat ja dann noch nicht so einen grossen Umschwung gegeben, wie nach der ersten WM. Es hat echt einen grossen Umschwung gegeben. Aber ja, sie hat absolut, und sie hat ein grosses Wissen. Sie hat sehr so eine, also man hat einfach Respekt vor ihr. Und das finde ich mega cool. So ein Charisma, ja, wo ihm anzieht. Und ja, es ist sehr angenehm mit ihr.
Du hast vorhin von den vier Ländern geredet. Was sind, welche vier Länder sind das? Sind das die Top-Länder im Uni-Hockey, nehme ich an?
Genau, das ist zum Ende ist es Schweden, wo wahrscheinlich die meisten Goldmedaillen gewonnen hat. Dann ist es Finnland, wo dort immer vorne dabei ist. Und das ist wie so ein der Kampf, meistens um den dritten Platz mit Tschechien und der Schweiz. Leider ist es jetzt in den letzten Jahren die Tendenz eher gewesen, dass Tschechien dort die Nase vorne hat. Und ich glaube, man ist jetzt daran, dass man immerhin dort, dass es wieder, ja, fast ein bisschen einfach selbstverständlicher wird, dass man gegen die einfach gewinnen, weil jetzt ist es wirklich immer recht ein Kampf gewesen.
Was macht denn im Uni-Hockey jetzt der Verteidigerin aus? Also was ist dein Job sozusagen? Klar, verteidigen, aber innerhalb von einem Match, tust du auch das Spiel aufbauen oder bist du eigentlich nur damit beschäftigt, dass du kein Goal kassierst sozusagen?
Ja, ich glaube, jetzt ein defensiv orientierter Verteidiger würde sagen, defense first und kein Goal. Nein, sicher, also im Spielaufbau bist du als Verteidiger oder als Center hast du eigentlich am meisten den Ball. Und du spielst schon so ein die auslösenden Pässe. Ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht wie im Fußball, wie ein Mittelfeldspieler kann vorstellen kann. Mhm. Schwierig, weil die Vergleiche zu ziehen. Aber nein, absolut. Auch offensiv bist du vielleicht nicht unbedingt immer vor dem gegnerischen Goal, aber ich finde es noch cool im Uni-Hockey, kannst du recht gut rotieren. Ich bin zum Beispiel eher eine offensive Verteidigerin, also ich gehe auch gerne mal in ihren Slot. Und natürlich das Coolste sind Schüsse oder die Abschlüsse von hinten. Also wo ja nicht wie, ja, also wenn du vor der Mittellinie im Uni-Hockey schiesst, ist es immer nur auf ein Goal zu schiessen. Das ist, man sagt eigentlich in einer Sportart auch nicht immer das. Nein, als Verteidiger bist du nicht nur Verteidiger, also du bist auch sehr involviert im offensiven Part.
Ja, ein bisschen Abwechslung, oder? Also nicht nur hinein stehen, sondern ein bisschen mitmachen und auch ein bisschen vorne Chance suchen. Das ist dann auch so, dass im Eishockey ist ja so, dass es flügende Wechsel gibt. Gibt es das im Uni-Hockey auch? Während du
ja, das ist genau das Gleiche. Also man kann sich wirklich recht das so vorstellen, wie im Eishockey ist sie. 3/3 an 20 Minuten gestoppt. Es ist 5 gegen 5 auf dem Feld. Mit dir will es noch einen Goalie natürlich. Im Uni-Hockey hast du tendenziell eher 3 Linien. Im Eishockey sind es ja 4. Im Uni-Hockey ist es so recht oft, dass man vielleicht auf 2 Linien runtergeht, wenn es eng wird, dass man einfach mehr Einsatz hat, dass man mehr im Spiel ist. Genau, die Einsatzlänge würde ich sagen, ist schon tendenziell etwa gleich wie im Eishockey. Also wenn du mit 3 Linien spielst, und alle gleich viel spielen, sollte etwa 20 Minuten Zeit haben.
Spielt sie dort als Einzelperson? Ja. 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 Ich kann mir vorstellen, dass Unike ein relativ, würde ich sagen, knieintensiver Sport ist. Weil du ja wahrscheinlich schnell, also immer wieder schnell rennst, wenn du stoppst, wenn du rennst, dass das sehr auf Gelenk geht. Ist das so?
Ja, also man sagt schon immer, die Stop-and-Goes sind sicher nicht gut für Gelenks. Also ich glaube, jetzt heutzutage schaut man immer wie mehr auf die Prehab und die Mobilität, dass man einfach möglichst lang und möglichst gesund kann spielen. Aber also es ist klar, das ist eine riesige Abnutzung vom Körper. Das ist okay. Also es ist nicht das Gesündeste. Und ich merke so selber ja immer wieder irgendwie ein Plästchen oder so, wo nicht cool ist, weil ich denke mir ja, ich habe ja noch so eine lange Zeit, hoffentlich nach dem Unicamp, dort möchte ich das Ganze schon gesund machen und gleichzeitig kann, also wenn ich immer nicht würde spielen, wenn ich etwas spüre, dann würde ich glaube nie spielen. Und das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, dort ist es so ein bisschen die Balance zu finden, dass man zu seinem Körper schaut, dass man ihm mal etwas zurückgibt, dass man vielleicht mit der Physio schafft und eben Prehab macht. Aber gleichzeitig auch, ja, dass man probiert, irgendwie den Körper so aufzupäppeln, dass man spielen kann. Aber ich merke es sicher auch selber. So in den Knien habe ich Gott sei Dank so lange noch nie etwas Schlimmeres gehabt. Ich glaube, so Kreuzband und so ist schon recht ja, gängige Verletzung jetzt in unserer Sportart. Aber es kommen auch ganz viele andere Sachen dazu, wie Hirnerschütterung zum Beispiel, wo man vielleicht nicht denkt.
Ah ja, also passiert das häufiger, dass man irgendwie auf den Kopf geht oder dass etwas passiert, oder?
Es ist nicht mal unbedingt auf den Kopf gehen, sondern mehr von den Chicken. Also eben durch das Gleichrecht hat zu und her geht oder dass man zum Beispiel mal einen toten Winkel oder dass man einfach vom Rücken jemanden kommt, den man nicht sieht und es geht recht schnell. Und ja, ist halt, die Hirnerschütterung ist halt schon etwas, wo man muss zuschauen, ja.
Ja, hast du das schon mal gehabt? Was ist so deine Verletzungshistorie?
Ja, also jetzt betreffend Hirnerschütterung waren es sicher auch vier, die ich hatte. Davon war zum Glück nur eine wirklich, wirklich schlimm gewesen. Es ist sicher nicht so häufig, vielleicht im Eishockey, würde ich jetzt mal sagen. Aber selber, es sind dann gleich immer wieder die Kleinen, die sich irgendwie kumulieren und wo man einfach ein bisschen aufpassen muss, dass es gleich nicht allzu häufig passiert, dass man nicht, ja, irgendwelche Schäden in der Zukunft hat.
Und dass man nach der Karriere dann auch nur laufen kann, oder? Also, war ganz plakativ gesagt.
Ja, oder, also jetzt gerade bei Hirnerschütterung eben, es geht näher auf diverse Sachen, also auf Konzentrationsfähigkeit. Vielleicht ist man ständig müde. Also, es gibt, ja, es gibt viele Möglichkeiten für Spätfolgen davon.
Wie alt bist du jetzt, wenn ich frage dort?
Ich bin noch 23 und werde diesen Monat aber 24.
Und wie lange spielst du, also, so, roundabout, was sind so die Alterslimite im Uni-Hockey?
Ah, das ist schon eher unterschiedlich, aber wenn ich jetzt vielleicht so der Durchschnitt würde, nein, ist vielleicht ja, um 29, vielleicht, wo man dann einmal den Stock an den Nagel hängt, wie man es schon so schön sagt. Es gibt aber durchaus so Beispiele, wo man, weiß nicht, bis vielleicht 33 gespielt hat. Es gibt die früher aufhören, vielleicht auch gerade bei Frauen ist es vielleicht manchmal ein anderes Thema. Hätte man noch irgendwie einen Familienwunsch oder irgendetwas so. Genau, was je nachdem sehr unterschiedlich ist. Oder es gibt auch Leute, die sagen, hey, jetzt muss ich mich einfach auf meine berufliche Karriere fokussieren. Ich verdiene kein Geld mit Uni, okay. Das ist ja auch ja, normal. Vielleicht als Goalie spielt man tendenziell manchmal ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass sie vielleicht weniger die Abnutzung vom Körper haben. Oder dort zählt ja die Erfahrung enorm, dass man dort halt erst später vielleicht eine Nummer 1 Goalie wird. Aber ich glaube, jetzt als Spielerin ist man vielleicht in Prime mit 5, 6, 27 und dann vielleicht mit 29, 30 hört man dann mal auf oder ja, geht vielleicht in eine andere Liga.
Oder macht irgendwas im Verband oder so etwas, Trainerin. Wäre das etwas für dich? Später mal.
Stand jetzt nicht. Stand jetzt kann ich mir das vorstellen, später im Uni-Hockey gross noch tätig sein, weil ich bei so einer Person brauche wie einen klaren Schnitt von dem Ganzen. Ich könnte mir schon vorstellen, wie eine andere Liga zu spielen, weil ich einfach entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Ich glaube, ich wäre weit ehrgeizig näher in der Drittliga oder so. Also das ist jetzt Stand jetzt. Ich weiß nicht, wie es näher ist. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn es irgendwie eine kleine Aufgabe im Verband oder so gibt, wo man ab und zu etwas machen muss. Aber ich glaube, eine Aufgabe, wo ich mich pro Woche 3 bis 5 Mal irgendwie verpflichte, in der Halle zu sein oder irgendetwas zu machen. Das sehe ich sicher direkt nach der Karriere nicht. Später kann man vielleicht wieder darüber reden. Aber ich glaube, wenn ich aufhöre, dann habe ich schon ganz viele andere Ideen, die ich dann gerne machen möchte, glaube ich.
Zum Beispiel?
Reisen ist noch ein grosses Ziel von mir. Dass ich ein bisschen reisen kann, weil eben, man kommt einfach Kieswäder. Also man kommt schon mit dem Unio-Käufer dazu. Die letzte WM war zum Beispiel in Singapur, was natürlich mega, mega cool ist. Auf der anderen Seite eben, man möchte so richtig reisen. Ich möchte zum Beispiel schon mega gerne, also schon mega lange mal eine Rundreise in Amerika machen und solche Sachen. So lange kann man ja dann meistens nicht weg sein im Unio-Käufer. Das ist sicher ein Thema und sicher auch der Familienwunsch. Ich möchte gerne mal eine Familie haben. Und ja, also eben geht das Frage, weiß man ja, das kannst du vielleicht nicht erst mit 50 geboren. Ja, das ist sicher ein erstes Ziel, muss ich auch sagen. Und so schaffenstechnisch wäre sicher auch nicht mal schlecht, etwas anzureissen. Nein, aber ich probiere schon immer, dass ich neben mir okay schon ein bisschen arbeite, aber gleichzeitig denkt man sich dann dort manchmal schon, ja, ich werde nicht so lange Uni-Hockey spielen können. Also jetzt kann ich mich auch auf das fokussieren. Und ich glaube, dort hilft mir RS momentan noch recht viel, dass ich die Weg halt kann nehmen, dass ich wie kann arbeiten, aber ich kann wieder dort eben Weg nehmen und kann mich dann auch in gewissen Perioden aufs Uni-Hockey fokussieren.
Was wäre denn das, was du würdest machen beruflich nach deiner sportlichen Karriere?
Ich studiere momentan ja Sportmanagement, seit meinem letzten Jahr. Und viel wäre einfach schon mal im Sport, in der Sportwelt irgendwo zu arbeiten. Also, sei es bei einem Sportverband, in einem Sportverein. Lustigerweise gesehen, wie dort auch nicht im Uni-Hockey eben wirklich so richtig fix. Mich würde Fußballvereine, Eishockey-Vereine sehr interessieren. Oder auch Verbände. Oder irgendetwas wie Swiss Olympic. Also, was genau kann ich dir nicht sagen. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen am Schauen, was ich vielleicht mastertechnisch machen möchte. Marketing und Event interessiert mich sehr. Aber eben, das sind ja vor allem dann auch schon auch Sachen, wo Abendeinsätze, wo Wochenendeinsätze vielleicht gefordert sind. Und das kann ich, solange sie spielen, einfach auch nicht geben. Und ich glaube, genau das ist nicht der Part, wo ich halt nach der Karriere auch noch ein bisschen den Fokus drauf lege. Aber das ist der Traum. Und ja, ich probiere alles zu machen, dass es klappt. Und dann sehen wir es dann.
Was hast du denn noch für sportliche, also ich kann mir vorstellen, hast du sicher noch sportliche Ziele, weil solange du spielst, also weiß nicht, irgendwelche Meisterschaften, irgendwelche Titel, irgendwo mal spielen bei einem Verein, wo dann noch langt?
Also eben, ich habe zuerst 3 Jahre in höchster Liga in der Schweiz gespielt, dann bin ich 2 Jahre nach Finnland gegangen, bin dann wieder 2 Jahre in der Schweiz gewesen und jetzt bin ich in Schweden und Schweden sagt man, die beste Liga der Welt. Und ich bin auch bei Pixbones, das war wirklich lustigerweise endlich mein Traum gewesen. Ich habe immer für Pixbones spielen. Und von dem her, habe ich das jetzt eigentlich erfüllt. Wir haben jetzt den Champions Cup gewonnen. Das ist so die Champions League im Fußball. Das ist sicher auch ein grosses Ziel gewesen. Glaub, so wirklich die schwedische Liga zu gewinnen, wäre wirklich unglaublich, wenn man das könnte schaffen. Das wäre sicher ein riesiges Ziel. Jetzt so auf Vereinsebene. Dort habe ich wirklich das, was ich wollte, was das Ziel war, habe ich endlich schon mitgekommen dort. Und ich glaube, mit der Nazi, ja, also jeder will Weltmeister werden. Also, es wäre natürlich schon ein unglaubliches Ereignis. Aber wir sind dran, wir sind am Arbeiten und wir schauen, dass wir das irgendwie realisieren können.
Was ist denn die nächste Weltmeisterschaft?
Die sind in diesem Jahr, am 25. Dezember, in Ostrava, in Tschechien.
In Tschechien, ja.
Genau.
Also gehört ihr wieder die 4 auch wieder zu den Favoriten? Also Schweden, Finnland, Tschechien und Schweiz.
Das schreiben wir also jetzt bei den Herren. Merken wir, würde vielleicht so andere Länder umdrücken sein. Slowakei ist das Land Deutschland, finde ich. Lettland. Was wirklich gut machen. Du siehst so bei den Frauen, die Entwicklung ist da. Aber ich glaube, jetzt darf das schon mit rechter Überzeugung sagen, dass momentan ist noch ein weniger vielleicht wie bei den Herren so klar. Aber ja, eben. Also wir werden es in der WM sehen. Und ich glaube, wir dürfen es einfach nicht unterschätzen, weil sie sind im Arbeiten und sie machen vorwärts. Das ist natürlich gebracht.
Also in dem Fall ist es im Unio Creaso, dass der Herrenbereich der erste Bereich war schon der, wo eigentlich professioneller vielleicht ist oder kreditiger ist als der Frauenbereich.
Wow, jetzt würde ich nicht mal sagen, weil es halt nicht, ob in den Herren vielleicht mehr Herren mittlerweile Unioc spielen und in verschiedenen Ländern. Und da hast natürlich mehr Konkurrenz gehabt. Du hast eine größere Breite von Spielern, die du kannst auswählen kannst. Dass jeder wieder besser macht und so. Ich weiß aber nicht, ob du kannst sagen, ob Herren zwingend professioneller sind. Also, ja, jetzt in Schweden, ich möchte wie auch nicht falsche Angaben geben. Ich glaube es schon. Also, die verdienen viel mehr, glaube ich. Können eher mal eben wirklich Profi sein. Aber ja, jetzt im internationalen Vergleich gesehen, ist es möglich, schwierig zu sagen. Und ich glaube, das bin ich. Ja, wissen.
Sind ihr dann bei dir im Club in Schweden, wenn du sagst, Meisterschaft wäre mega cool, sind ihr ein Underdog in der Liga? Oder?
Nein, wir sind dann tatsächlich erste Liga.
Cool, ja.
Ja. Und jetzt so Pixbomi-Verein, die haben 2016 sind sie zuletzt erst geworden, also haben sie zuletzt Gold gewonnen und jetzt sind sie wirklich die letzten 3-4 Jahre sind sie immer Zweiter geworden im Finale. Genau. Immer Silber gewonnen und ich glaube, es wäre jetzt schon mal Zeit. Aber es ist schon mega cool, können wir momentan die Liga anführen. Es geht so bis Ende März und dann für den Playoffs an. Ja, hoffen wir natürlich, dass wir nach Ende April können sagen, hey, wir haben es geschafft.
ist das wie im Hockey, dass man dann, also eben so, ich sage jetzt mal, 40, 50 Spiele zuerst hat und nachher Playoffs und dann 8 Jahre Viertelfinale mit Best of 7, Best of 5, oder wie ist das?
Wir sind jetzt hier in Schweden, sind wir eine 14er-Liga. Sprich, du spielst gegen jeden Gegner, den heim und dann auswärts. Du kommst auf 26 Spiele. Und dann hast du Playoffs. Das ist Best of 5. Einfach Viertelfinale direkt. Und dann kommst du in Halbfinale. Auch Best of 5. Und dann gibt es einfach ein Superfinale im Union Klein Schweden. Also du hast dann ein Spiel, das eigentlich über Gold oder Silber ja, entscheidet.
Ja, wirklich im Finale.
Ja, jetzt zweimal in der Schweiz jetzt an einem Superfinale gestanden, ist natürlich schon ja, ist eindrücklich, wenn du eigentlich weißt, die ganze Saison, das ganze Sommertraining basiert auf dem einen Spiel eigentlich.
Wie ist das publikumsmässig, zuschauermässig? Sind da viele Leute schauen zu einem Match in einer, nehmen wir an, Halle? Oder, ja?
In der Halle haben wir jetzt die letzte Superfinale haben wir in Fribourg gespielt, die Eishockey Arena von Fribourg. Und da waren, glaube ich, 8.500 Zuschauer. Nehme ich nicht mega täuschen. Vielleicht bei der Frau 7, können sie. Genau. Und das ist natürlich mega cool. Also, das ist ja, glaube ich, das Ziel von diesem Event, dass man so viele Leute wie möglich in eine Halle bringen kann. Das ist ein bisschen anders in einem Playoff-Finale, in einer Serie gespielt wird. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein Befürworter bin von dieser Massnahme, also dass man ein Superfinal hat, weil ich einfach finde, eben über 7 Spiele kannst du besser, oder über 5 Spiele kannst du besser sagen, wer das sollte erst werden. Aber zuschauermässig ist natürlich einmalig und mega cool und bringt es Uni-OK selber, glaube ich, schon auch weiter.
Also wärst du eher dafür, dass man es auch so mit Best of 5 oder so will machen? Team?
Ja. In 2 Jahren, als ich in Finnland gespielt habe, sind wir beide mal im Finale gewesen. In der Finalserie und da haben wir Best of 7 Serie gehabt und wir sind wirklich beide ein Jahr bis ins 7. Spiel gegangen. Im ersten Jahr haben wir im 7. Spiel im Penaltyschiessen gewonnen, sind wir Meister geworden und das ist schon nochmal anders. Wir hatten wirklich so die Playoff-Zeit, man sagt ja immer Playoff-Time, Best-Time oder irgendwie so schönste Zeit, Playoff-Time. Und das stimmt natürlich schon. Also, da lebst du wie so eine Bubble in. Und wenn du nach einem Finale über 7 Spiele spielst, ist es schon mal etwas anderes, habe ich das Gefühl. Im zweiten Jahr haben wir dann verloren. Das war weniger cool gewesen. Aber natürlich, so die Erfahrung, die man macht, finde ich nicht besser. Und einfach auch fairer, irgendwie der Titel. Also, wir haben jetzt so immer gewonnen in der Schweiz, darf ich nicht sagen. Aber grundsätzlich für einen Sport fängt es eh spannend an, über die Serie zu spielen.
Was würdest du sagen, was ist bisher so dein grösster Erfolg, den du sportlich gefeiert hast?
Ich glaube schon, der Champions Cup-Final hier ist schon recht der Spitze auf der einen Seite, weil Pixbo wirklich mein Traumteam war. Und es wirklich auch, ja. Also, es ist ein mega cooler Titel, wo man vielleicht, ja, jetzt vielleicht als Schweizer Team ist es schwieriger, den zu erreichen. Aber auf der anderen Seite habe ich einen ganz speziellen Titel gefunden in Finnland, in meinem ersten Jahr in Finnland. Und zwar war es der erste Meistertitel für das Team dann zumal und eben im siebten Playoff-Spiel im Penalty schiessen. Und ich glaube, diese Emotionen, weiß ich nicht, ob ich die je schon mal erlebt habe und auch ein bisschen Angst, dass ich die wahrscheinlich nie mehr wieder erlebe. Weil es einfach so, ja, der erste ever Titel für einen Club und dann zumal das Team war mega cool und ich habe mich mega gut gefühlt und wohl gefühlt in diesem Team. Das Team war mir wichtig, der Club war mir wichtig. Und das ist schon, glaube ich, ja, würde ich gleich immer noch als mein grösster Erfolg einstufen.
Es klingt auch mega, mega emotional, wenn du sagst, das war so etwas ganz Besonderes gewesen, wenn ihr so euch gut verstanden habt und so. Darf ich fragen, wieso bist du dann gewechselt? Hast du dann müssen wechseln oder was ist dann gewesen?
Ich bin dann zumal mit 19 nach Finnland gezogen und bin dann eben 2 Jahre oben gewesen. Und ich habe dann auch noch ein Studium angefangen in der Schweiz und ich habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt ist es gut, ich habe es mega gut gehabt oben, aber ich möchte jetzt zuerst mal wieder zurückkommen. Jetzt konnte ich oben können lernen, ich habe mich weiterentwickeln, jetzt möchte ich schauen, wie ich es in der Schweiz anwenden kann. Und ja, die 2 Jahre in der Schweiz habe ich dann auch genossen, aber dann gleich das Gefühl gehabt, bin ich endlich wieder in einem Alter. Ich probiere immer, wie so, mich aus der Komfortzone rauszubegeben, dass ich einfach wieder besser werden kann. Und dann habe ich nach den 2 Jahren wieder das Gefühl gehabt, okay, jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, wenn ich nochmal ins Ausland gehe. Und jetzt habe ich das Gefühl, bin ich vielleicht auf einem Level, dass ich in Schweden kann spielen kann. Und dann habe ich es probiert und ja. Ja, es läuft jetzt eigentlich gut. Aber für mich ist auch klar, dass ich nicht für immer in Schweden wieder bleibe. Also ich sehe mein Leben grundsätzlich in der Schweiz. Jetzt für die Uni okay, ist es wirklich sehr gut und ich kann sehr viel profitieren, aber ich weiss, dass ich wieder in die Schweiz wieder zurückkomme.
Bist du dann oft während der Saison auch mal in der Schweiz? Hast du Möglichkeiten, um Familie, Freunde zu besuchen oder einfach mal ein bisschen abschalten innerhalb der Saison? Oder ist das schwierig?
Primär gehen wir eigentlich nur in die Schweiz, wenn wir mit der Nazi ein Event haben, Anlass oder ein Camp oder irgendein Spiel. Ich bin tatsächlich in dieser Saison jetzt 2-mal und plus natürlich für Weihnachten auch noch mal kurz hey, auch wenn es nur für ein paar Tage war, weil wir einfach hier oben frei hatten. Und zum anderen Mal war es so noch, dass ich schulisch einmal kurz in die Schweiz gehen musste. Genau, also, aber grundsätzlich, wenn man daheim ist, so viel Zeit daheim, hat man dann halt einfach gleich nicht, außer vielleicht an Weihnachten. Ja, es sind schon die 8 Monate, 9 Monate, wo man eigentlich da oben ist und ja. Ja. Vor allem sich auf das fokussiert. Aber die Leute können ja daher kommen und es ist für sie natürlich auch cool in ein anderes Land. Und jetzt habe ich schon viel Besuch gehabt und es ist mega schön.
Wie war das für dich, wo du so als mit einem jungen Jahr in ein fremdes Land gegangen bist, wo schon relativ weit weg auch ist mit Finnland? Hast du da Angst vor gehabt oder Respekt? Oder hast du gesagt, ey, ich freue mich mega, endlich mal ein bisschen weg von meinem Alltag und ausbrechen? Wie war das gewesen?
Also dann, zumal ich in Finnland bin, war es wirklich so, ich habe es mega cool gefunden ins Ausland. Ich hatte sehr Angst gehabt und keine Sorge oder irgendwie. Wirklich mega cool, endlich mal etwas Neues, etwas Unabhängiges und ich habe es mega genossen. Genau, jetzt beim zweiten Mal war es tatsächlich grundsätzlich vom Leben her, wäre ich mega gerne in der Schweiz, weil ich alles in der Schweiz habe, die ich persönlich brauche, um glücklich zu sein. Aber rein Uni-Abfeld-technisch gesehen ist es natürlich wieso, habe ich mich gewusst, okay, wenn ich mich wieder weiterentwickeln will, muss ich ins Ausland gehen, muss ich hier noch ein bisschen profitieren. Ja, weil es jetzt einfach mit allem drum herum passt. Aber dann beim ersten Mal auf Finnland habe ich wirklich nicht eine Sorge bekommen. Ich habe es meinen Eltern schon lange gesagt, egal, und ich von nein, sicher nicht.
Sie ist dagegen gewesen, dem von Lille.
Nein, also ich habe immer das dürfen machen, was ich wollte. Also ich bin auch volljährig in dem Sinn, aber ich glaube, sie hat sich schon nicht gedacht, dass sie es wirklich so ernst meinen mit dem Ganzen. Aber also schlussendlich war es wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich probiere immer ein bisschen auf meinen Bauch zu hören. Und bis jetzt hat mir eigentlich recht zu guten Entscheidungen geraten.
Ja, das klingt mega schön. Und man hört die Freude raus, dass du das so gerne machst und dass du keine Angst davor gehabt hast. Wie war es da auch mit der Sprache gewesen? Hast du, ich nehme an, einfach Englisch dich dann unterhalten oder hast du dann auch Finnisch gelernt? Ich meine, weiß auch nicht, oder Schwedisch?
Also, Finnland, die haben ja zu einem grossen Teil auch Schwedisch sprechende Leute, also so auf Finnland, Svenska. Ich habe aber also am Anfang natürlich mit Englisch Und dann habe ich schon probiert, Finnisch zu lernen, habe es dann auch gemacht. Und ja, also im zweiten Jahr konnte ich dann so Junioren-Trainings geben und mich halbwegs können, verständigen auf Finnisch. Aber ich glaube wirklich, dass ich ein tiefgründiges Gespräch oder ein anständiges Gespräch mit jemandem hat können führen. Für das hat es nicht gelangt. Also Finnisch ist so eine schwierige Sprache. Mega lustig, aber ich glaube, für mehr als so ein bisschen oberflächliches Gelabere würde ich es schon mal. Mir ist aber immer wichtig, dass ich so ein bisschen verstehe, was es geht, was sie gerade darüber reden, dass du einfach nicht völlig an dem Ganzen vorbeilebst. Jetzt in Schweden ist es viel, viel einfacher. Also jetzt habe ich wirklich innerhalb von einem halben Jahr mehr oder weniger vieles können lernen und ich verstehe, was es geht. Ich kann mich verständigen. Ich kann mit denen reden, die zum grössten Teil Schwedisch. Und das ist natürlich schon cool, aber es ist schon eine viel dankbarere Sprache. Also Schwedisch ist natürlich...
Ist einfacher zum Lernen als Finnisch.
Wie Finnisch, genau.
Ich glaube, Finnisch ist nicht die Sprache, die irgendwie 23 Fälle hat. Und gegen so zum
Deutschen. Nicht so viel, wie ich weiß, aber...
Ja, mega viel, oder? Wo man dann sagt, okay, Deutsch lernen ist so schwierig, aber dann Finnisch muss ja nur viel dramatischer sein.
Ja, es ist so. Nein, es ist einfach wie so Aufwand und Ertrag. Hat irgendwann auch nicht mehr gestimmt für mich und darum habe ich da auch nicht mehr mega viel Energie drin. Jetzt im Schwedisch sehe ich wirklich Fortschritte, ich sehe das Potenzial und dann ja, macht es viel mehr Spass, so ein bisschen zu lernen.
Ja, wenn man Fortschritte sieht und es auch Spass daran hat, dann ist es einfach etwas zu lernen, eine Sprache zu lernen, eine fremde Sprache. Ja.
Genau.
Auf Russen sagt man ja auch öfters, dass kulturell die Schweiz und die skandinavischen Länder mega näher beieinander sind, auch von den Leuten her, von den Mentalitäten. Ist das so? Hast du das auch so erlebt?
Ja, das ist immer ein schwierig, weil ich habe ja vor allem mit den Leuten zu tun, die vom Team zum grössten Teil und das sind ja auch so eben Leute, die sich das Teamleben gewöhnt, sie sind sich gewöhnt, unter den Leuten zu sein. Und was ich ein gemerkt habe, sind zum Beispiel im Vergleich zu den Finnen, finden sie eher am Anfang ein bisschen kühl, vielleicht ein bisschen
zurückhaltend.
Genau, sehr angenehm aber. Und sie finden einfach total loyal. Also wirklich, wenn man dann mal das Eis geknackt hat, dann sind sie extrem loyal und dann helfen sie dir bei allem und wirklich sehr, sehr liebe Leute. Und bei den Schweden auch, sie kommen mehr auf dich zu, sie haben einfach schneller. Sie sind für mich manchmal fast ein bisschen wie Amerikaner auch. Vielleicht teilweise auch ein bisschen oberflächlich. Aber jetzt mit den Leuten, die ich jetzt tue, sind sie auch super lieb und hilfsbereit und offen und vielleicht fast ein bisschen einfacher für mich als neue Person darauf zuzugehen oder weil sie eben auf mich zukommen. Aber ich habe nie Probleme mit dem gehabt. Ich bin immer auch in Finnland, bin nicht auf die Leute einfach zugegangen. Das ist für mich kein Problem. Von dem her habe ich jetzt nicht einen mega Unterschied gemerkt. Und zu den Schweizern, in der Schweiz habe ich einfach oftmals das Gefühl, ja, Job und Stress und Geld und hier ist schon ein bisschen mehr und auch in Finnland, dass man glücklich ist, dass man ja, zu sich schaut, dass der Staat, die sind natürlich auch unglaublich sozial in diesen Staaten und ja, ich weiß nicht, man ist vielleicht ein bisschen weniger glücklich.
In Schweden?
In Finnland vor allem, bin ich wirklich in Finnland, aber in Schweden auch, jetzt im Vergleich zu Schweiz. Einfach auch ein bisschen weniger materialistisch.
Ja, das kann man vorstellen. Also, ich bin leider noch nie in Skandinavien gewesen, aber so die Menschen, die ich aus der Öffentlichkeit so ein bisschen aus Finnland und Schweden so mitbekommen und kennengelernt, hätte jetzt genau auch so gesagt, dass das ein bisschen, ja, nicht so distanziert ist, wie am Anfang in der Schweiz, glaube ich. Ja. Definitiv. Könntest du dir mal vorstellen, oder geht das überhaupt, dass man als Frau in einem Mann-Team spielt? Oder geht das gar nicht?
Das geht nicht. So
gut.
Und ich weiss,
würdest du das aber gerne mal?
Ich weiss es nicht. Ich habe in meinen Juniorenzeiten habe ich recht lange noch mit Jungs gespielt. Und das habe ich super gefunden. Ich würde zu jedem Mädchen empfehlen, dass sie am Anfang mit den Jungs spielt. Weil es ist ganz anders Junior-Hockey, wo du lernst. Und vielleicht, ja, dann ist schon mal die Körperrichtung einzusetzen. Und vielleicht auch für deine Rechte einzusetzen. Aber ich glaube, später als erwachsene Person wüsste ich rein gesetzlich, lizenzmässig, nicht, ob das möglich ist. Und was ich mir vorstellen kann und was ich auch schon gemacht habe, ist mit Junioren, also nicht mit dem Herrenteam, aber mit Junioren, mit Männlichen, zu trainieren, um einfach das Tempo, von einem höheren Tempo zu trainieren. Und das ist super, aber spielen, nein.
Ich nicht. Was ist denn so essentiell im Training, was trainiert man essentiell im Unihockey für das Spiel selber und für die Muskulatur? Gibt es da große Unterschiede zu anderen Sportarten?
Also für das Spiel, für das Technische und Taktische oder fürs Physische?
Beides, also fürs Taktische und Physische.
Also vielleicht für das Physische ist vor allem Ausdauer, Sprint, Schnelligkeit, aber auch Stärke. Das ist eigentlich das Coole. Es ist recht, wie soll ich sagen, multidimensional, könnte man schon fast sagen. Man kann recht viele Sachen trainieren und das Fakt auch, dass du nicht einfach nur etwas am Trainieren bist. Das sind vielleicht so die wichtigsten Faktoren. Und beim Technischen und Taktischen, also ja, Technik ist ja vor allem Ballführung, Schiessen, gute Pässe. Und im Training, das sind aber Sachen, die bringst du einfach mit. Also das sind Basics. Dass du jetzt gerade zum Beispiel in einem Elite-Team spielst, dass du das einfach kannst, dass du es nicht in der Jugend gelernt hast. Und dann hast du sonst einfach Spielformen, die du trainierst und machst Warm-ups für die Goalies und dann hast du irgendwelche speziellen Formen oder Übungen, die du trainierst und dann viel spielen. Oder Small Games ist auch etwas, was wir recht viel machen, wo man wie Unihockey und Physis vielleicht manchmal schon ein bisschen verbinden kann, weil es ist aber schon recht streng.
Ja, das kann man vorstellen, ja. Wenn die ganze Zeit eben Stop und Go und dann wieder Sprint und dann wieder so. Naja, haben die dann im Team einen grossen Konkurrenzkampf auf eure Positionen?
Ich meine, in Schweden nicht so gross. Also ich habe jetzt gehört, Kader in Schweden sind nicht so gross wie vielleicht in der Schweiz. Oftmals vielleicht ja, 17 bis 18, 19 Stück. Das gibt ja etwa drei Linien, also jetzt ohne Goalie gesehen, drei Linien und vielleicht zwei, drei Auswechselspiele. Was grundsätzlich noch cool ist, wenn das Team recht klein behalt ist. Aber eben, es gibt immer die paar, die vielleicht weniger Spielzeit haben und nicht so viel zu Einsatz kommen. Also von dem her ist der Konkurrenzkampf schon gross. Und vor allem eben der Wert, wenn man auf zwei Linien geht, also die ersten 10, das ist natürlich, ja, dort ist der Konkurrenzkampf sehr, sehr gross. Und in die aber nicht davon nicht zwingend schlecht. Also ich glaube, das kann einem ja nur fördern. Also, wenn es ein gesunder Konkurrenzkampf ist, macht das einem ja eigentlich nur besser. In der Schweiz habe ich oftmals das Gefühl, sind wir fast ein bisschen zu viele Leute gewesen, wo dann irgendwie so fast keine Chance mehr waren. Oder einfach, ja, wo ich finde, vielleicht würde man lieber das Kader ein bisschen kleiner behalten. Dafür hat man einen gesunden Konkurrenzkampf und nicht ja, fast too much oder dass jemand nicht mal auf die Bank kommt. Also, dass sie so gar nicht auf die Tribüne gehen. Das finde ich aber der Part, wo ich wirklich schwierig finde.
Mhm. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen die Mischung finden, die Mitte zu finden, nicht zu gross der Kader, bezüglich Konkurrenzkampf, aber auch nicht zu klein, weil wenn du mal Verletzungspech hast, dass du eben einen Ersatzspieler hast oder Spielerin hast. Oder? Also.
Genau, und dort gibt es ja die Frage, zum Beispiel, machen wir meistens ein internes Spiel und dann willst du vier Linien haben und dann müssen wir oftmals Junioren eigentlich aufnehmen, dass wir auf vier Linien kommen. Wäre natürlich schon cool, könnten wir es mit eigenen, aber wenn man es irgendwie anders lösen kann, ist das so gut. Aber ich glaube, das ist so die Hauptüberlegung, oder eine Hauptüberlegung. Aber das wäre einfach sicher immer genug im Training von vielen Teams, dass sie eher mehrere Leute haben oder eben Verletzungsausfälle wollen. Also, ja, das sind Sachen, die können immer passieren. Und man merkt es genau dann, wenn man auf das Mal zu wenig hat.
Es passiert immer in schlechten Stunden. Das ist, glaube ich, leider wird es so. Selin, danke vielmals, dass du da dabei bist bei Sportsfreund. Ich habe mich mega gefreut, auch komplett für mich eine neue Sportart machen, kennenzulernen aus deiner Perspektive. Ich wünsche dir alles, alles Gute und toi, toi, toi für die Saison und für deine weite Karriere. Danke vielmals.
Danke vielmals, wünsche ich dir auch.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.